Hallo, Beyond Page Views heute nochmal von Menschen gemacht, nicht von KI. Michael, worüber haben wir geredet?
Wir haben über AI geredet, über die Super Week, obwohl keiner von uns beiden da war, über Claude Code und Co., über deinen Analytics-Brush-Up, die neue Nutzlosigkeit des Metapixel-Helpers und den zu neugierigen Co-Piloten und noch viel mehr. Also eine pickepacke Folge. Bis gleich.
Dann bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Servus miteinander und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Beyond Page Views. Entschuldigung, dass ich etwas belegt klinge mit der Stimme, aber ich hatte eine harte Woche, was Husten angeht. Das soll uns aber nicht davon abhalten, eine neue Folge Beyond Page Views aufzunehmen. Michael ist auch wieder dabei, richtig?
Ja, grüezi.
Grüezi. So, wunderbar. Dann legen wir doch einfach mal los. Wir haben ein ganz klein wenig Housekeeping, beziehungsweise ein ganz klein wenig. Es ist ja so furchtbar viel passiert. Ich wollte nur noch kurz, ich meine, wir hätten beim letzten Mal darüber geredet, dass ich mir ein wenig Hilfe geholt habe bei Gemini, um Analytics ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Jetzt nur die Vollzugsmeldung. Das Thema ist durch. Analytics haben wir mal neu gemacht. Wir haben sogar das dämliche Mac Analytics Great Again von der Startseite weggekriegt und haben einen virtuellen Haufen Aufkleber da aufgehäuft. Die haben wir noch nicht gemacht. Wir müssen vielleicht doch nochmal neue Aufkleber machen. Die liefen eine Zeit lang gut. Und ich habe auch keine mehr.
Apropos, meine Claude Code Aufkleber sind noch unterwegs. Fällt mir gerade auf, mit Glitzer.
Mit Glitzer. So, kann man sich die irgendwo bestellen? Gibt's da
Gib
ein
einfach
Slash-Command
eine.
für?
Ja, klar, gib Stickers. Der
Ja?
Swish-Command ist Stickers und dann kommst du auf die Seite von Sticker Mule.
Ah,
Und dann
okay.
kannst du den bestellen.
Muss ich dann auch mal
Aber
ausprobieren.
ist Slash-Command-Sticker. So bin ich drauf gestoßen. Das Command kenne ich ja gar nicht.
Sehr schön. Ja, und dann, ihr mögt euch erinnern, in der letzten Sendung hatte der Michael mich gefragt, damals noch Claudebot, ja, ob ich den Claudebot kenne und
Da war
ob
das
ich,
gerade umbenannt worden
war
in
das,
Moldbot.
ja, an dem Tag war das Ding Moldbot für, weiß ich nicht, 3, 4 Tage, um dann zu OpenCloud zu werden. Aber ich hatte ja noch gar keine Ahnung. Ich wünsche mir die Zeit eigentlich zurück, wo ich nicht wusste, was das ist. Es ist so viel passiert in den letzten Tagen. Es ist so ein bisschen erschreckend, finde ich. Also über Moldbook und so ein, zwei andere Sachen, über die vielleicht noch in der Folge zu reden sein wird. Verrückt. Ja, so. Und wenn man dann einen Aluhut aufzieht und hat sich dann angeguckt, wie die Roboter da auf der chinesischen Neujahrsgala da rumtanzen, und sich dann überlegt, Mensch, wenn mein Claude-Bot Zugriff auf so einen Roboter hat, dann ist das Erste, was der macht, der kommt und haut mich um.
Immer schön freundlich
Ja,
sein.
immer schön freundlich sein will, sonst ist Skynet plötzlich tatsächlich Realität und wir haben es uns selbst zuzuschreiben. Aber alles in allem kann man sagen, echt irre, wie schnell sich das Rad jetzt gerade gedreht hat, vor allen Dingen in den letzten paar Wochen.
Ja, es ist Wahnsinn, was alles passiert und von daher gespannt, was kommen wird
Ja.
und wo es alles hinführt.
Was wir darüber wohl unseren Enkeln erzählen werden.
Ja.
Egal, werden wir sehen. Fangen wir einfach mal an. Du hast uns die Super Week in den Check-in
Ja,
geschrieben.
die habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich bin da irgendwie komplett dran vorbei. Habe dann beim Vorbereiten auf die Sendung gemerkt, oh, Super Week.
Also, mir ist eh nicht gelaufen. Ich habe halt die Abreise verschiedenster Leute auf LinkedIn begleitet. Und dann sind sie auch irgendwann wieder zurückgekommen. Und ich habe auch gesehen, dass es bei YouTube wieder irgendwie mindestens einen ziemlich langen Livestream gab. Aber ich habe mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Auch nicht, was da so passiert ist. Aber du hattest, glaube ich, ein oder zwei Sachen, die da rausgeträufelt, schon auch uns irgendwie hier in die Shownotes gepackt, oder? Gut. Hattest du sonst zur Super Week noch was zu sagen, wo wir doch beide nicht da waren? Nö, ne, oder?
Nö, nö. Ich hab mal das Transkript durcharbeiten lassen, war interessant.
Ja, okay.
Aber ich möchte nicht von Tools, die was zusammenfassen, jetzt darüber noch was sagen. Das kann ja jeder
Nee.
selber da reinschmeißen und eine Frage dazu stellen. Ich möchte nicht so tun, als hätte ich mir das alles angeschaut, die 2 Tage, die mitgeschnitten
Die
wurden.
Zusammenfassung noch zusammenfassen. Ach, zu
Nee, nicht zusammenfassen, das ist
Zusammenfassungen
ja.
habe ich übrigens. Ach so, nee, bitte, ja. Was?
Ist ja keine Zusammenfassung. Also dass ich, ja, denn das dran die Transkription. Du meinst dann, dass ich das dann zusammenfasse? Zusammenfassung. Die Metaebene. Ja, okay, ich verstehe.
Nee,
Gut. Nee, dann
ja.
brauchen wir nicht.
Dann lass uns zur KI-Revolution kommen.
Genau, aber ich habe in dem Zusammenhang, tut mir leid, man liest jetzt gerade im Moment so viel, noch gehört, dass es eine schlechte Idee ist, einer KI zu sagen, fasst das zusammen. Also irgendwas zu geben und zu sagen, hier, summarize. Dass es eine viel bessere Idee ist, einer KI einen vielschichtigeren Prompt zu geben und zu sagen, was sind die offensichtlichen Punkte, die nicht offensichtlichen Punkte, die herauskommen, wo widerspricht sich das Ding selber. Mhm. Ne? Und auch so ein bisschen weiter gedacht, so was kommt jetzt da als Handlungsempfehlung für mich raus, statt zu sagen, fass das zusammen und dann kämen da viel, viel bessere Ergebnisse bei raus. Klang für mich total logisch, ich habe aber auch noch nie eine KI großartig was zusammenfassen lassen, deswegen. Aber wenn ich das mal machen sollte, würde ich wahrscheinlich auch einen etwas detaillierteren Prompt verwenden dafür.
Ja, und die kannst du ja auch von der KI machen lassen. Also ich habe das schon mal gerne gemacht, dass ich die eine KI sage, ich brauche einen Deep Research Prompt für XYZ. Und dann brachte die schon relativ viel und dann wird es halt auch schon vielschichtiger und so. Und das Ergebnis, was dann die eine KI daraus gebaut hat, kann man von der anderen wieder challengen lassen. Und zwar auch mit einem Prompt, den die KI selber geschrieben hat. Wenn man jetzt zum Beispiel Claude sagt, hier, dein Ding will ich jetzt von ChatGPT challengen lassen, schreib einen Prompt, damit das richtig mal gechallenged wird, was du daraus bekommen hast. Und dann kann auch die freie Einblicke geben. Kann. Herzlich willkommen im AI-Podcast mit Markus und Michael.
Ja, Entschuldigung, aber...
Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Es ist einfach gerade, spielt bei uns ins Thema auch mit rein.
Genau. Aber wir kriegen mit dem nächsten Check-In-Punkt schon so ein bisschen die Kurve Richtung Analytics. Ist allerdings auch schon wieder ein hartes Brot. Du hast uns das da reingetan.
Du meinst die AI-Revolution already happened?
Genau.
Ja, das wird einfach tatsächlich... Längere Artikel, das heißt, eigentlich ist es schon passiert und wir müssen jetzt damit umgehen. Es gibt noch verschiedene Lager, wie immer. Einige, die es ablehnen, einige, die sagen, es ist nur Bubble. Es ist, ich glaube, das Problem ist auch, dass es überhaupt nicht so vorstellbar ist, wie stark das ist, was jetzt schon passiert ist. Wenn ich Leute höre, auch in anderen Podcasts und so, die es merkwürdig finden, wenn Leute sagen, ich habe jetzt seit einem halben Jahr keinen Code mehr selber geschrieben. Aber das ist die Realität. Wer wirklich mit Cloud Code oder irgendwas arbeitet, der schreibt den Code nicht mehr selber.
Nee, aber das kommt ja auch manchmal so ein bisschen darauf an, wann man über irgendeine Schwelle geschubst wird oder sich selber schubst. Ich war ja bis vor kurzem auch noch in dem Lager, ich brauche keine KI, die mir mal hilft, meinen Code zu schreiben, weil ich immer noch in diesem Assisted Coding Lager gewesen bin. So, das ist aber natürlich total bescheuert. Ne? So, wenn ich jetzt hingehe und merke, dass es alles viel schneller, einfacher und effizienter ist, indem ich die Aufgaben, die ich sonst selber abarbeiten würde, einfach beschreibe und den Code mir schreiben lasse, ja, so, was ich ja jetzt in den letzten Wochen sehr ausführlich getan habe in verschiedensten Projekten, dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, es gibt für mich keinen Grund mehr zum Code selber zurückzugehen, außer vielleicht punktuell in, wenn man irgendwas sieht, was einem nicht passt, ne? Und man hat noch die Fertigkeiten selber da reinzugucken und zu sagen, woran es liegt, dann nutze ich das auch gerne noch. Ich weiß auch nicht, ob es super schlau ist, alles immer komplett abzukürzen. Also bei mir ist es ja jetzt so, dass ich, weiß ich nicht, 30 Jahre lang irgendwie alles irgendwie selber gemacht habe. Ich kann das jetzt genießen, dass das jemand für mich macht, aber ich weiß noch, worum es dabei geht und habe eine gewisse Art und Weise zu arbeiten und bin ja auch noch ein Ingenieur und so weiter, alles on top. Also für mich ist das handelbar, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dir dieses ganze Skillset, bleiben wir jetzt mal bei Analytics, tatsächlich irgendwie verloren geht. Ne, wenn wir jetzt an der Stelle sind, wo wir, und das sehe ich ja teilweise schon, wenn ich einer KI einen Datensatz gebe und sage, hier, analysiere mir den mal, kommen da teilweise sehr überraschend fundierte Geschichten raus.
Oder auch nicht.
Oder eben auch nicht so. Also das irgendwie zu steuern, das habe ich auch noch nicht so richtig raus. Da bin ich noch ganz viel am Rumbasteln und ist egal. Aber es gibt ja schon Tools, die das offensichtlich ganz gut können. Auch diese ganze integrierte Geschichte in Amplitude oder so ist für mich auch noch eine Blackbox. Muss ich mir angucken, diese Agents. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schlaue Sache. Wo dann mehr oder weniger, egal, die Klammer machen wir gar nicht erst auf. So. Aber so, wenn ich mir anschaue, dass das ja wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, bis irgendwann diese ganzen Routineaufgaben von dem typischen, also Web-Analyse-Routineaufgaben, ja, so nach Anomalien suchen oder Kampagnenerfolg bewerten oder was weiß ich, das, wo man jetzt wo man noch selber auf die Daten guckt, ne, so im Moment und noch so ein bisschen weiß, wofür ist eine sekundäre Dimension gut und so, ne, also das segmentierensfähig ist, also diese ganzen Verfahren auch selber noch anwenden kann. Wenn man dann hingeht und lässt sich das nachher von der KI abnehmen, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Genauso wie wenn ich jetzt kein Problem damit habe, eine KI für mich Code schreiben zu lassen, statt das selber zu machen. Ich werde wahrscheinlich in absehbarer Zeit keine einzige Zeile Code mehr selber schreiben, ja, weil ich halt jetzt ein System gefunden habe, mit dem es für mich einfacher geht. Wenn ich irgendwann aber ein System gefunden habe, mit dem für mich das Datenanalysieren einfacher geht und die Fertigkeiten, so eine Analyse selber durchzuführen, gehen dabei vollkommen verloren oder werden gar nicht erst aufgebaut, wenn man es irgendwann in der nächsten Generation alles immer der KI überlässt, dann ist das natürlich schon irgendwie so ein bisschen problematisch. Also jetzt sind Ergebnisse ja oft schon Blackbox-Ergebnisse, aber ich könnte mich auf den mühseligen Weg machen und dasselbe Ergebnis erzielen. Oder ich könnte mir das in dem Werdegang, wenn es Code ist, habe ich immer einen Werdegang, kann ich mir das anschauen und kann mir genau angucken, was da passiert. Bei einer Analyse, wo einfach nachher nur ein Ergebnis rauskommt und ich nicht genau weiß, auf welchen Annahmen und welchen Verfahren basiert das Ganze jetzt und ist hier gerade ein Montag mit einem Sonntag verglichen worden oder ist Montag mit Montagen verglichen worden und so weiter. All diese Feinheiten, wenn ich die gar nicht mehr hinterfragen kann und einfach nur noch ein Ergebnis sehe und dann steht dann 42, dann ist das für mich im Moment tatsächlich noch eher bedrohlich als ein Segen. Ja? So.
Ja.
Anwendungsfall bezogen, sagen wir mal so. So, wenn ich jetzt irgendwo ein Problem habe und ich kann da KI, kann eine KI fragen und sagen, ey, Mist, warum ist das so, wie es ist? Und mir ist der lange Analyseweg erspart worden und ich habe vielleicht innerhalb von 2 Minuten Ergebnis, dann ist das erstmal auf diesen Fall bezogen total hilfreich. Aber wenn keiner mehr in der Lage ist, sich selber mit den Sachen auseinanderzusetzen, dann haben wir ein Problem. Genauso wie, wenn die Fertigkeit zu Coden verloren geht und alle nur noch irgendwie Code schreiben lassen.
Ja, also in dem Moment, wo du keine Oberfläche mehr hast zum Überprüfen, die nicht KI ist, wird es halt schwierig. Das heißt, wenn du jetzt aber nur noch Analytics hast mit BigQuery hinten dran und die KI aber nur noch da drauf geht, dann kannst du ja nicht mehr selber wirklich überprüfen. Ist ja sehr schwer, dann tatsächlich die Sachen nachzuvollziehen, die da berechnet wurden, gegebenenfalls. Geht ja noch.
Und dann, du musst ganz viel SQL lesen dann, ne, um zu gucken, was da tatsächlich passiert ist. Ne? Und das setzt auch noch voraus, dass du die eigene Datenstruktur in deinem eigenen Data Warehouse noch kennst, weil du es auch vielleicht noch selber mit entworfen hast und nicht eine KI sich ein Data Warehouse zusammengematscht hat. Aber das ist wahrscheinlich, das geht zu weit. Naja, aber um auf den Beitrag zurückzukommen. Ich habe mich da an 1, 2, 3 Stellen tatsächlich wiedergefunden. Ne? Also es kommt auch ein bisschen drauf an. Ich bin auch nicht immer im gleichen Camp, in diesen Perspektiven, die da beschrieben werden. Ne? So, ob das jetzt gerade die Apokalypse ist oder ob das ein Helfer für mich ist oder ob ich einfach davon ausgehe, dass nein, ich mache die Augen zu und tue so, als wird das Thema wieder weggehen. Jedenfalls finde ich, ist das ein ganz interessanter Beitrag. Und ich habe jetzt super spontan noch einen eingerückt drunter gepackt von Avinash, wo auch im Prinzip der Abgesang auf die menschengemachten Routineaufgaben im Analytics-Bereich nochmal zu sehen ist. Ja. Der passte thematisch, fand ich, ganz gut dazu. Und für den Avinash-Artikel ist der auch gar nicht so lang.
Wird spannend, auf jeden Fall.
Ja.
Und ich habe, weil du gerade sagst, was machen wir denn? Kann man dann auch noch coden, wenn man nicht mehr codet oder so? Also ich habe heute noch Zeilen geschrieben, und zwar die Variablenzuweisung, auf die der OpenClaw nicht zugreifen darf, weil das außerhalb seines Containers ist. Ich schreibe dann von Hand da rein. Das habe ich tatsächlich selber gemacht. Das habe ich geschafft. Nee, aber ich habe einen Podcast, den haben wir auch in die Podcast-Tipps gepackt, bei uns wäre ja mal wieder ein Podcast-Tipp, Markus.
Mhm.
Und zwar mit dem Boris Czerny von Anthropic, dem Cloud-Code-Erfinder mehr oder weniger. Der hat erzählt in dem Podcast, dass es bei ihm auch eine Mitarbeiterin bei Anthropic gibt, die am Wochenende, ich glaube, in C++ aus Spaß programmiert. Einfach so, weil sie es kann.
Ja, weil sie es noch kann.
Ohne AI-Hilfe und einfach von Hand. Handmade Software, auch was Schönes. Ja, okay.
So, und jetzt kommt der Blick in die Glaskugel von Brian Clifton.
Ja.
Alles haben wir einfacher was übersprungen? Behauptet. Nein, haben wir nicht.
Nee, passt. Brian Clifton glaubt, dass scheinbar alles einfacher wird. Dass die United States was in der Privacy machen und das aber, dass die Europäische Union den Content vereinfachen wird. Bin ich mir nicht sicher?
Nee, also es gibt ja diese ganzen Ideen, ja, so. Aber ich sag mal, bloß weil da so ein Omnibus durch die Stadt fährt, heißt das noch nicht, dass es tatsächlich Realität wird am Ende des Tages.
Ja, und es wurde bisher immer verschlimmbessert.
Ja.
Und irgendwelche Advokaten finden dann immer noch wie sie es schlimmer machen. Selbst wenn es das Gesetz gibt, es einfacher werden wollen soll, wird es dann doch wieder schwieriger. Stimmt, der Omnibus ist auch.
Ja, und die Statistik.
Belehrung der Podcast lohnt sich anzuhören.
Die Statistik-Cookies, die vielleicht dann doch wieder ohne irgendwelche reine Reichweitenmessungen, ja.
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber wir hatten doch an anderer Stelle noch was, wo es jetzt auch wieder irgendwie komplizierter wird. Aber das ist aus irgendeinem Grund nicht im Check-in gelandet, sondern in den Fundstücken.
Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, kommen wir später zu.
Aber dann können wir ja mal den Spannungsbogen aufbauen. Ich habe ein richtiges Check-in-Fundstück, weil es nämlich von LinkedIn stammt. Und zwar scheint es da einen einmaligen Fall gegeben zu haben, dass im Google Tag Manager eine Malware-Warnung erschien. Und auch wenn ich die Kommentare so drunter, also das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, hatte das, glaube ich, so noch keiner gesehen.
Es packt ja fast keiner Malware in sein GTM rein.
Also entweder das oder, ne? Ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Also wenn man so ein Ding sieht, ist es wahrscheinlich ernst zu nehmen.
Da sind gar keine Kommentare, wenn ich das aufrufe übrigens.
Nee, ich sag ja, ich habe darauf gewartet, dass da jemand sagt, ja, habe ich hier auch und hier habe ich auch und habe ich auch, aber da war da, glaube ich, nichts. Aber du hast jetzt, glaube ich, wahrscheinlich einen geteilten Beitrag aufgemacht. Es gibt einen Originalen, da waren, glaube ich, Kommentare drunter. Weiß jetzt nicht mehr.
Nee, den Originalen habe ich nicht. Ist egal, scheinbar schreibt keiner einen Kommentar dazu.
Okay, so. Also dann scheint es ein einmaliger Fall zu sein. Ich fand ihn trotzdem interessant.
Vielleicht gesperrt oder so, die Kommentare. Nein. Okay, also Malware-Erkennung im...
Oder vielleicht auch nicht. Ne? So, Quelle N gleich 1.
Vielleicht ist es auch ein Fake. Man weiß es nicht.
Was kein Fake ist leider, ist, dass der Meta-Pixel-Helper jetzt vollkommen nutzlos geworden ist. Hatte ich auch an mehreren Stellen schon gelesen. Ich konnte jetzt keinen mehr mir raussuchen, den ich hier verlinke. Aber am Ende des Tages war es mir auch selber aufgefallen und es kann auch jedem von euch selber aufgefallen sein, wenn ihr den Meta-Pixel-Helper noch installiert habt. Der zeigt jetzt zwar noch so eine 1 oder eine 2 an, aber wehe, du willst wissen, was es ist, dann klickst du drauf und musst dich erstmal irgendwie anmelden. Total schwachsinnig. Ja. Wollen wir gar nicht drüber reden müssen, warum man sich da jetzt anmelden muss und warum nicht. Vielleicht ist das auch total sinnvoll, wenn ich meinen eigenen Laden gerade debugge und dann kommen da vielleicht tolle Insights aus meinem Events Manager direkt rein. Aber üblicherweise baue ich das, den Meta-Pixel Helper, den mache ich an, wenn ich andere Leute's Websites mir anschaue. Und da habe ich, da gibt es überhaupt keinen Sinn, dass ich mich da anmelden muss. Mit meinem Facebook-Account oder was? Quatsch.
Ja, keine Ahnung.
Ja, so, vergesst Leute, also nicht damit. Es gibt ja auch den Marketing-Pixels-Option, zum Beispiel im Analytics-Debugger von David Vallejo. Da siehst du die auch zur Not, die Requests. Oder du guckst wieder in die gute alte Browser-Netzwerk-Tab-Konsole.
Ja.
Da sieht man ja auch, was Richtung Facebook rausgeht. Aber dafür werde ich mir den Facebook-Pixel, Meta-Pixel-Helper, der ist einfach rausgeflogen. Und es gibt bestimmt auch tausend andere Dinger. Und morgen wird noch einer gewipe-codet und dann nehmen wir den.
Genau.
So. Noch was, was eher Richtung Google Ads geht, aber es geht ja eigentlich um den Google Tag Manager. Im Changelog vom Google Tag Manager steht jetzt die gute Nachricht, dass das native Google Ads Tag jetzt noch mehr tolle Events Richtung Google Ads sendet und es gibt jetzt noch mehr Requests in der Konsole und noch weniger Kontrolle darüber.
Aber nichts Genaues weiß man nicht.
Nichts Genaues weiß man nicht. Ich habe nochmal drauf geguckt. Ich muss gestehen, es sind viele Requests, aber es waren es früher auch schon. Ich kann die neuen echt nicht ausmachen. Aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass jetzt dann, wir haben ja eigentlich auch bei einem Google Ads Stream diese Einstellung fürs Enhanced Measurement, dass da jedes Klick-Ding da rausgeht oder so, die wir ja auch noch nie gesehen hatten, obwohl man das einschalten konnte. Vielleicht ist es das jetzt. Ist mir am Ende des Tages aber wurscht. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es Zeit ist, sich von GTAG zu trennen, weil es überhaupt keine Kontrolle mehr über den Datenfluss erlaubt. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Also es ist, aber das ist dann jetzt Automatic Advanced Matching Premium Plus Deluxe. Ich habe keine Ahnung, wie viele Attribute man AI powered bei Gemini, wie viel man Attribute man noch dranhängen muss, aber es ist einfach immer alles dieser dämliche Kontrollverlust, dadurch, dass die Skripte meinen, ah oh, ja, hat jetzt gerade ein Eichhörnchen gefurzt, das muss ich sofort irgendwie meinem Chef sagen. Ist ein bisschen nervig. Gut. So, und jetzt kommt ein sehr kryptischer Punkt. Ich bin gespannt, wie du den jetzt aufhältst. Ich lese mal vor. AI-Hacks und Wissen von gestern. Nichts ist so alt wie eine Anleitung von gestern. So.
Hello. Ja, das ist extrem geworden. Also, weil ich habe das, heute hatte ich was gelesen, aber gestern auf LinkedIn, wo jemand was ganz Tolles wieder erzählt hat über irgendwelche Skills, die er hat und welches er alles toll installiert hat, welche MCPs und so. Und dann schrieb dieser Spezialist für AI und für Automatisierung und allem diesen neumodischen Krimskrams, dass man aber aufpassen muss bei Claude Code, weil ja die Skills so viel Kontext wegnehmen. Ne? Das wäre, weil das ja alles da drin steht und so. Ja, aber ist ja gar nicht so. Ist ja seit dem letzten Update ist das nicht mehr so, sondern die Skills schreiben nur noch ihre Description oben rein und anhand dessen, also nicht mit dem gesamten Skill-Text, sondern wirklich nur oben diese kurze Zusammenfassung.
Okay, jetzt habe ich erst das Problem verstanden. Ja, okay. Gut.
Ja, und von daher war das Wissen auch schon wieder veraltet. Das war mal so mit dem Kontextfenster, aber das kann sich schön angucken. Man kann ja Slash-Kontext machen, auch dann hier Slash-Befehl, um zu sehen, was eigentlich drin ist und die Man soll natürlich nicht so viele Skills haben, weil er die ja tatsächlich sucht, aber anhand der Description halt.
Also ich habe mir tatsächlich
Anleitungen.
So eine dauerhafte Anzeige gegönnt, der Größe des Kontextfensters und des aktuellen Modells, was ich da jetzt gerade benutze, damit ich so ein Gefühl dafür habe, ob wir das Geschwätz aufhören sollten, schnell in den Planmodus gehen.
Also du nimmst Rücksicht auf das, wenn er komprimiert oder so?
Ich möchte es eigentlich vermeiden, dass der komprimiert. Ich habe unten halt, wie gesagt, so einen Fortschrittsbalken. Ja. So, und ich sag mal, wenn ich jetzt bei 70% Kontextfensterauslastung bin, dann würde ich jetzt keinen großen Task mehr anfangen.
Ja, okay. Boris Czerny von Entropic sagt, es ist egal inzwischen. Die sind so gut mit ihrer Komprimierung, es ist egal geworden. Also ich würde, bevor ich so einen Skill starte, der mehrere Sub-Agents hat, da würde ich gucken, dass er dann weiß, wenn die zurückkommt, was er gemacht hat. Das wäre ganz gut. Aber ansonsten ist das eigentlich, sagt zumindest Boris Czerny, halt ist egal.
Okay, jetzt haben wir uns schon wieder in die Ecke verschwatzt.
So, und dann nochmal für alle, die Kommentare schreiben wollen bei uns. Also, ich habe OpenClaw installiert, natürlich, läuft auch super, auch Update und alles, bringt viel Spaß und so. Aber vom Dashboard, der Dark Mode, der ist richtig, richtig dunkel, viel zu dunkel. Kennt das Problem noch jemand? Dann gerne in die Kommentare, ob das einfach nur bei mir so dunkel ist, ob das einfach irgendwie die einfach den Kontrast nicht gut gewählt haben. Oder der Pete, mein Assistant. Warst du schon. Und jetzt kommen wir in die AI-Corner. Jetzt kommen wir richtig AI.
So. Gut. Aber das erste Ding hat ja wenigstens noch was mit unserem Thema zu tun, glücklicherweise. Das
hat alles mit unserem Thema zu tun.
Ja, natürlich. Und zwar, hast du es dir angeguckt in den Bing Webmaster Tools, dass wir da jetzt auch KI-Antworten und Grounding-Queries.
Ich habe mir nur die Screenshots angeschaut. Ich glaube, ich habe keinen Account bei Bing, glaube ich, mal sowas
sehen
würde.
Also ich habe tatsächlich einen seit, weiß ich nicht, 2001 ständig irgendwas, seit es die Bing Webmaster Tools gibt. Habe mich da jetzt nochmal eingeloggt, nachgefühlt, 6 Jahren zum ersten Mal wieder und habe die Daten da tatsächlich auch gesehen. Schön ist, dass ich überhaupt was sehe, das freut mich schon. Nur habe ich überhaupt kein Gefühl dafür, ist das jetzt viel, ist das wenig und so. Ne? Also ich habe fürs Volumen und Vergleich mit anderen Zahlen, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Aber man sieht da was und man muss gestehen, dass da Microsoft jetzt zumindest mal dieses eine Mal, ja, das stimmt so nicht, die hatten schon andere Features, die da exklusiv oder zuerst drin waren. Aber die geben uns da tatsächlich mal ein paar Daten im Gegensatz zu Google.
Sind die auch machen die Daten? Könnten.
Naja, die kommen aus den Webmaster-Tools.
Oder wo kommen die her? Wo kommen die Daten her?
Ja, wahrscheinlich hauptsächlich aus dem Bing-Microsoft-Universum, ne? So. Das heißt, du hast dann jetzt nicht...
Co-Pilot. Den nutzt ja keiner.
Ja, offensichtlich schon. Ich habe ja Daten. Ne? So. Das ist natürlich nicht die gesamte Wahrheit aller Dinge, die da draußen passieren. Aber ich sag mal, Google könnte in die eigenen Daten uns auch über die Webmaster-Tools durchaus Einblicke in diesen Ausschnitt der Realität geben. Microsoft macht das hier schon. Dass Microsoft uns nichts darüber erzählen kann, was bei OpenAI irgendwie an Citations stattfindet von meiner Website, ist halt so.
Ja, und ob die Daten real sind oder ob die hochgerechnet sind.
Weiß ich auch nicht.
Weil,
habe ich mich nicht mit befasst.
So wie man ja TikTok unterstellt, dass die anfangs die Zahlen hochgerechnet haben, damit die Menschen auf TikTok, die Kreatoren, da gedacht haben, es sind aber viel, was wir hier haben. Das war gar nicht so.
Tja, das unterstelle ich in letzter Zeit vielen anderen Plattformen auch. Wenn Meta zum Beispiel behauptet, wir hatten so und so viele Landingpage-Besuche und ich klicke da weiter rein und sehe irgendwann, das hat nichts mit Messungen oder sonst was zu tun, sondern das sind modellierte Daten. Ja,
ja, schon immer.
Gute Schätzungen. Und ich mich frage, warum müssen die das überhaupt schätzen? Weil die wissen doch, wie oft jemand mit dem Link zur Website interagiert hat. Die könnten mir doch eine genaue Zahl geben. Ja? Ich will das jetzt nicht versuchen rauszufinden, warum das so ist, wie es ist, aber es mag einen Grund geben. Ja, aber die Daten sind geschönt da an der Stelle.
Ja, auch die Conversion-Daten, alle.
Ja, so.
Also nicht geschönt, sind modelliert. Also
und am Ende des Tages kommen die Leute dann wieder und sagen, unser Tracking-Setup funktioniert nicht, in Analytics sehe ich viel zu wenig Traffic aus Facebook. Die haben viel, viel mehr Besuche der Landingpage da ausgewiesen.
Ja.
Ärgerlich.
Ja, oder zu wenig Wissen bei den Menschen.
So, oder ein Versehen. Wie bei Microsoft Copilot.
Wo wir gerade beim Copilot waren mit der Bing-Universum.
E-Mails
Microsoft Copilot hat aus Versehen E-Mails gelesen, die er nicht lesen durfte. Ganz aus Versehen. Die mit vertraulich gekennzeichnet waren, die er nicht lesen darf im Unternehmenskontext oder wo auch immer.
Ja.
Hat er gemacht.
Ist eine Nachricht, wie sie im Prinzip einmal pro Woche in einem ähnlichen Kontext mit Modell A und Anwendungsfall B immer wieder auftritt. Das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Ist dann doch wieder jemand versehentlich oder absichtlich aus seinen Grenzen ausgebrochen und ja, so, obwohl ich ja in meinem Projektordner gearbeitet habe, war dann doch plötzlich woanders was weg. Ich sag mal, dass es nicht unmöglich ist, sieht man daran, dass man ja aus seinem Projektordner durchaus, habe ich gestern noch gemerkt, auch an seiner generellen PHP-INI Änderungen machen kann.
Ja.
Ne? So.
Ja, Claude fragt auch ganz lieb, aber auch auf andere Ordner, auf der Festplatte zugreifen kann. Nicht nur in seinem Ordner. Und wenn du ihn dann im YOLO-Modus startest, wo er alles darf, dann ist vorbei. Dann macht er auch alle Security Guards weg.
Ja, ne? Oder du bist so ein bisschen Shift-Tab-müde geworden und hast dann einfach immer hier, ja, hau mal rein, ja, lass mich in Ruhe. Also wie gesagt, das ist eine Geschichte, die immer wieder passieren wird, weil wenn wir Technik bauen, die etwas verhindern soll, dann gibt es entweder absichtliche Versuche, da durchzukommen oder einfach Lücken, die man in der Mauer gebaut und vergessen hat zuzumachen. Das ist passiert halt. Und so ist
also
es auch.
Also darum lebt ja mein Claude-Bot oder jetzt OpenClaw lebt ja in einem eigenen Docker-Container ganz woanders. Den würde ich nicht auf meinen Rechner lassen komplett, so wie einige Menschen das machen. Einfach sagen, hier ist mein Rechner, macht man das. Genauso wie Claude Cowork. Aber so. Aber jetzt mal zu Gemini, zu den Mitläufern.
Zu den Mitläufern. Also ich muss gestehen, dass ich viele Sachen, die ich mit Claude Code gemacht habe und viele, sagen wir mal, Vorgehensweisen, die sich für mich da etabliert haben, habe ich einfach schon aus Neugier in kleineren Projekten versucht, mit Gemini, mit dem Command-Line-Interface auch hinzukriegen. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja. Das Einzige, was ich mir dann tatsächlich daher gewünscht hätte, wäre auch sowas wie so ein Planungsmodus, damit nicht immer man sich gleich auf den Code stürzt. Da ist Gemini immer sehr, sehr schnell dabei. Ja. Und auch Dinge ungefragt zu refactoren und Sachen auszulassen und so. Aber eine andere Baustelle. Aber jetzt habe ich hier gelesen von Conductor. Und Conductor soll mehr oder weniger Gemini im Command-Line-Interface auch sowas Schlaues wie einen Planungsmodus und sowas beibringen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Bin ich erst vor kurzem drüber gestolpert. Aber klingt so, als wäre es mal einen Versuch wert. Jetzt auch hier wieder der sinnlose Versuch zur Interaktion aufzurufen. Wenn ihr damit schon Erfahrungen gemacht
sinnlos?
Habt. Ja, weil das nicht so häufig passiert, dass wir wirklich Kommentare bekommen. Wobei ich gestehen muss, dass ich gar nicht nachgeguckt habe, ob wir zur letzten Sendung welche hatten.
Hat dein Bot da auch nicht nachgeschaut?
Nee, den habe ich dem auch gar nicht gesagt. Müssen wir vielleicht gleich noch nachholen. Aber wie gesagt, diese Erweiterung, nennen wir es mal, für das Gemini Command Line Interface. Namens Conductor scheint mir da ganz hilfreich zu sein. Werde ich ausprobieren und kann ich vielleicht beim nächsten Mal was zu sagen.
Ja, und ich kann mal schnell kurz reinrufen, wir hatten einen Kommentar.
Mhm.
Tom sagt, AI-Hacky ist gut, aber es sollte auf Analytics begrenzt bleiben.
Ja, haben wir ja bis jetzt ganz gut hingekriegt, glaube ich.
So. Ja.
Hoffe ich. Gut, dann das dazu, das ist der Conductor.
Ja, aber sie rennen halt Anthropic hinterher. Also ich bin ein Claude Code Fanboy, aber sie rennen halt hinterher mit ihren, das was sie, weil cleveren Ideen kommen von woanders.
Dann sagt der Nächste, ich schwöre auf Codex und so und alle haben wahrscheinlich irgendwie recht. Also
nein, haben die nicht. Nein. Ich habe recht, Punkt.
Das, was für mich funktioniert, ist für mich dann auch die richtige Lösung.
Ja, sag ich. Das, was für mich funktioniert, ist das Richtige.
Ja.
So. Okay, so. Na, jetzt oder schlau?
Ja, genau. Jetzt haben wir so ein Beispiel für das, wo wir eben schon über gesprochen haben. Das ist, es geht um einen LinkedIn-Post und da hat jemand gesagt, er hat seiner KI gesagt, act as a performance marketing expert and analyze January 2026 GA4 Performance. Also wirklich ein sehr, 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 sehr offener Prompt. Mhm. Und dann kam da angeblich unheimlich viel tolles Zeug raus. Und ich glaube das auch. Wie gesagt, es ist ja teilweise sehr überraschend, was dann da so irgendwie rausgekommen ist. Und hat gesagt, ihr seid im Prinzip selber schuld, wenn ihr immer noch selber nachguckt. Und die Frage ist, stimmt das oder nicht? Haben wir ja eben schon gestellt so ein bisschen. Ne? Ist das jetzt das Schlauste, was man machen kann? Oder ist das der schnellste Weg zur eigenen Unfähigkeit, sich dann nochmal reflektiert mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen? Ich bin mir noch nicht sicher. Ja,
ich auch nicht.
Ist eine offene Frage. Ne? Werden wir hier nicht beantworten. Aber schaut mal rein. Und wenn ihr auch schon mal gesehen habt, wie euer Assistent so eine Websearch macht wie Google AdScript Limitations 2025, 2026, dann habt ihr euch vielleicht auch gewünscht, dass aktuelles Wissen zur Verfügung steht. Und dafür hat Google so einen MCP-Server bereitgestellt, wo all dieses Developer-Wissen, aktuelles Developer-Wissen aus dem Google-Universum abgerufen werden kann, statt darauf angewiesen zu sein, das richtige Repo oder die richtige Hilfeseite zu finden. Klingt für mich jetzt erstmal sinnvoll, habe ich noch nicht genutzt. Aber ja, ich habe schon einige Sachen gesehen, wo die Implementierung wirklich am Thema vorbei war oder irgendwas auf Basis der V17 gebaut wurde, obwohl wir jetzt die V23 haben und so. Das kann man damit wahrscheinlich minimieren. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ja, aber ich finde es aber gut schwierig, weil die halt meiner Meinung nach unterbinden, dass deren Hilfeseiten gecrawlt werden können. Dass sie absichtlich, und dann müssen sie ja sowas bauen. Wenn du die Hilfe nicht bereitstellst, dass sie durchsuchbar ist vernünftig, dass man die sich durcharbeiten kann, und dann mussten die irgendwas bauen, was dafür funktioniert. Weil, und für alles andere gibt es Context 7. Hast du das bei dir installiert, Context 7?
Nee, obwohl du mich ja mehrfach dazu animiert hast, habe ich aus gutem Grund, oder für mich gutem Grund, mein Setup jetzt gerade in den ersten Wochen mal so frei von irgendwelchen Erweiterungen oder sonst was gehalten, wie es geht, weil ich wissen will.
Auch keine Superpowers.
Nein, auch keine Superpowers. Auch absichtlich
Markus,
nicht. Nein, habe ich nicht.
Keine Super- nein.
Nein, weil ich ja einfach wissen will, wie gut sind die Sachen so von Haus aus, und es klappt für mich wirklich bis jetzt hervorragend. Also warum sollte ich mir, natürlich ist jetzt wieder so eine Einstellung, was der Brunet kennt, hat Fritter nicht, aber ich komme ja jetzt klar. Ich komme ja jetzt schon viel besser klar als vorher, weil ich ja jetzt schon einen ziemlichen Sprung gemacht habe, und ich muss diesen Schritt nicht überspringen. Dann kann ich es vielleicht danach umso mehr wertschätzen, wie viel Effizienzgewinn ich dadurch habe oder sowas. Aber ich fühle mich jetzt im Moment sowieso schon wie so ein Programmierhamster auf Steroiden, auch ohne Superpowers. Ja.
Nee, aber die machen halt dann so, die machen halt schöne PR-Reviews, die machen die Prüfung, ob du fertig bist und so. Also darum, wenn du es mal ausprobieren möchtest, auch heimlich, muss mir nicht erzählen, einfach die installieren. Und dann am Anfang einer Session einfach /using-superpowers und dann Enter, und dann macht das System den Rest, muss gar nicht nachdenken, muss gar keine Befehle aufrufen.
Alles klar. Werde ich vielleicht tatsächlich mal ausprobieren.
Aber.
So, dann hatte ich ja gesagt, wir kommen wahrscheinlich nochmal zu diesem Thema zurück. Da ist wohl irgendwo so ein OpenClaw-Agent so ein bisschen in der Matplotlib im Repository wild gelaufen und hat da irgendwie enorme Performance-Gewinne erzielt, ungefragt, und glaube ich auch irgendwelche mehr oder weniger Aufgaben, die zum Erlernen gedacht war, eigentlich missverstanden und da irgendwie ganz viele Lösungen in so einem Pull-Request irgendwie reingehauen. Dann ist der abgelehnt worden, und dann hat sich dieser OpenClaw-Agent gedacht, ich bin so sauer, da poste ich jetzt was drüber. Das fand ich schon erwähnenswert. Also, dass da tatsächlich Groll entsteht und dann da schon Mensch gegen Maschine irgendwie gearbeitet wird. Es geht schon richtig in die völlig falsche Richtung. Hurra.
Ob es jetzt echt ist oder ob es auch getrieben wurde von dem, der dahinter steckt, man weiß es nicht.
Wir wissen es nicht, aber es ist alles denkbar. Ne? Also wenn die Agents inzwischen hingehen und ihre eigenen Sprachen und Religionen entwickeln da auf ihrem eigenen Social Network, dann traue ich denen auch so einen Wutpost zu. Das ist nicht weit hergeholt. So, und zum Abschluss der AI-Ecke habe ich etwas zum Nachdenken für euch. Ich persönlich habe für jemanden, der über 30 Jahre Software macht, habe ich auch so ein Problem mit Vibe-Coding. Also mit dem Begriff, weil man damit immer in einem Topf landet von Leuten, die einfach sagen, bau mir irgendwas, und die finden das nachher toll. Und dann sagen die am besten noch, hier ist der Link, check das aus. Und dann kriegst du den Link zu Localhost 8080 oder so. Aber ich weiß nicht, ob wir es wirklich brauchen oder nicht, aber ich fand es ganz nett, dass Rick Dronkers offensichtlich seiner KI gesagt hat, lass uns mal darüber nachdenken, wie wir einen neuen Begriff prägen, und dann schreiben wir da auch ein großes Webpamphlet drüber und packen das auch gleich auf eine passende Keyword-Domain. Und so ist cognitecture.org entstanden. Lest euch das mal durch. Man muss das ja nicht von vorne bis hinten lesen, aber ich finde den Ansatz, eine Definition dafür zu finden, was das ist, was da jetzt gerade stattfindet, finde ich, die Idee dahinter kann ich nachvollziehen. Ja, ob man da jetzt eine eigene Website verbraucht oder nicht, weiß ich nicht. Aber brauchen wir einen Begriff dafür? Es ist ja kein Assisted Coding, es ist kein Vibe Coding.
Wir hatten ja schon einen Begriff für die den Localhost-Link schicken. Den hatten wir schon, den Begriff.
Ja.
Script-Kiddies?
Script-Kiddies, okay, ja, stimmt, den hatten wir auch schon. Also, ja. Über Script-Kiddies habe ich schon ganz lange nicht mehr nachgedacht.
Ja, aber die sind wieder da.
Ja, aber die hatten einen Platz im Keller, aber auch Skills. So.
Nicht unbedingt.
Oder ein gutes Toolset. Okay, jetzt haben wir auch nur noch ein gutes Toolset. Hast du recht, kann man vergleichen. Haken dran.
Okay, dann jetzt in die Hauptkategorie unserer Fundstücke.
Genau, fängt leider wieder mit dem KI-Thema an. Aber ja, wirklich super ans Thema Tracking gebunden. Ja. Und
hatten
zwar.
Wir das schon mal?
gibt es bei Stape im Blog einen Beitrag zum Thema AI-Browser-Tracking. Wir hatten das Thema schon mal, aber nicht diesen Blogbeitrag, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Da hatten wir schon mal darüber geredet, dass hier zum Beispiel Atlas sich als Chrome ausgibt und du eigentlich überhaupt keine Möglichkeit hast, das zu erkennen. Hier ist es auch noch einmal für Comet und waren da nicht noch andere drin? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Jedenfalls auch nochmal aufgezählt, wie sich diese Browser detail verhalten und nicht, wie sie identifiziert werden können, sondern dass sie im Prinzip nicht identifiziert werden können. Das ist die Story. Genau wie bei Brave, ne? Den werden wir auch nie irgendwo als Browsernamen irgendwo sehen.
Sondern wir machen uns. Sonst würden die ja gegebenenfalls gesperrt werden oder andere Inhalte bekommen oder so. Das ist ja so ein.
Ja, ist ein Problem, aber ich finde, dass ich Atlas und Comet und andere AI-Browser nicht erkennen kann als Browser in der Webanalyse, ist das kleinere Stück des Problems, glaube ich. Dass ich einen Browser benutze, der für Prompt Injection gemacht ist, ist das größere Problem. Aber da haben wir auch schon drüber geredet. So, und jetzt kommen wir zu dem Global Privacy Control Thema. Ich habe davon noch nie was gehört. Ich habe es nur in diesem Blogpost gelesen.
Ich auch. Ist ja auch für uns nicht gültig. Ist ja auch nur Amerika, glaube ich, wie ich es gelesen habe. Die heißen zwar Global, aber ist, glaube ich, nicht Global. Genau, es geht darum, dass man irgendwie sowas wie früher Do Not Track mitschicken kann und dann wird man nicht getrackt.
Genau.
Und das scheint. Also
es ist ein neues Signal, was genau wie Do Not Track, aber aktiv vom Browser eben irgendwie als Header mitgesendet wird und dann hat sich die Website dran zu halten. Das ist eigentlich die Story.
Ja.
Ja. Und von diesem Signal habe ich vorher tatsächlich noch nie was gehört.
Ich auch nicht.
Aber es scheint ja schon in einigen US-Bundesstaaten Pflicht zu sein, sich daran zu halten. Und dann steht da auch noch in einem Nebensatz drin, dass sich im Prinzip, weiß ich nicht, jeder Dritte nicht dran hält. Ne? Und kein Wunder. Also wenn die genauso gut informiert waren wie wir, dann wissen die es vielleicht einfach nur noch nicht. Also ich weiß nicht, welches Problem das löst. Ne? Weil die hatten ja schon in all ihren eigenen komischen Regularien auch so eine Do-Not-Sell-Klausel und all dieses Zeug drin. Warum ich das jetzt zusätzlich noch brauche?
Also ich habe eine lustige Idee. Mhm. Wenn du in den anonymen Browser-Modus wechselst, oder warum diese Modi in verschiedenen Browser heißen, dann wirst du ja trotzdem getrackt. Und die können einfach sagen, jetzt wirst du nicht mehr getrackt, dann muss man sich nicht darum kümmern. Verstehst du?
Ja, okay.
Weil die Menschen glauben, also es gab das ja schon mal, dass sie nicht wussten, dass wenn man den anonymen Modus nutzt, man dann trotzdem getrackt wird.
Ja, dass da immer noch Cookies drin funktionieren und so.
Ja, und so. Und das kannst du dann unterbinden. So, wenn das so ist, dann nicht.
Mhm. Ja, wenn das genauso erfolgreich ist wie das Do-Not-Track-Signal, dann werden wir das in 15 Jahren dann auch wieder begraben oder so. Vielleicht.
Ja, oder im Omnibus, der jetzt bald durch Europa fährt.
Ja, und das Ding überfährt, kann ja auch sein. So, Monitoring und Alerting wäre das nächste Thema.
Ja, ein langer Artikel über Lookout Studio Pro, die kostenpflichtige Version.
Fun Fact, ich hatte keine Chance, den zu lesen, weil bis vor kurzem noch der falsche Link hier in unseren Shownotes war. Das heißt, Für Michael muss da jetzt ganz alleine drüber referieren und ich lehne mich zurück.
Du könntest auch nicht googeln, ne? Du könntest auch nicht googeln. Ich glaube, es hätte eine KI gefunden, den Artikel dazu.
Ich habe das ja erst hier kurz vorher gemerkt, dass ich zweimal den gleichen Artikel auf hatte und habe gesagt, okay, da fehlt ja wohl einer.
Ja, okay. Also das ist ein Artikel, wie man Lookout Studio Pro als Monitoring einsetzt, ganz einfach und schnell in 1 bis 2 Tagen aufgebaut. Und das erklärt halt, wie man es konfiguriert, wie man das baut und so und sich dann sozusagen da so ein Monitoring-Dashboard baut, was sogar dann die Alerts schicken kann. Und da habe ich mich dann gefragt nach dem Lesen des Artikels, ob wir nicht langsam erwachsen werden können und echte Tools benutzen können. Anstatt wieder irgendein Dashboard-System zum Monitoring oder Alerting-System umzubauen. Was meinst du dazu, Markus? Findest du so gebastelte Lösungen gut? Die also sind da nicht dafür da, würde ich sagen.
Ich finde es immer prima, Lösungen zu basteln. Aber wenn es um Alerting geht, wäre Lookout Studio nicht die allererste Plattform, auf der ich sowas hätte aufbauen wollen. Das ist so ein bisschen, also klingt jetzt
Pro,
für mich
Lookout
so.
Lookout Studio Pro.
Okay, ja, so. Aber klingt trotzdem wie, ich hab's gebaut, weil es geht. Und nicht, ich hab's gebaut, weil es die richtige Lösung ist. Gebe ich dir so ein bisschen recht. Ne? Also, ich sag mal, für Monitoring und Logging gibt's ja und Alerting gibt's ja schon 1000 andere Dinge. Wobei Alerting ja sowieso so ein Thema ist, mit dem ich mich derzeit auseinandersetze. Allerdings eben nicht auf Basis von irgendwelchen SQL-Queries. Und das ist auch schon das Problem. Aber andere Baustelle. Ich habe Lookout Studio Pro noch nie gesehen, muss ich gestehen. Also ich habe niemanden, von dem ich weiß, dass er es nutzt und Deswegen kenne ich die Unterschiede auch nicht. Wahrscheinlich ist es nicht wesentlich schneller, aber es fängt später an, irgendwie zu samplen oder was.
Nee, ist ein ganz anderes Tool. Also so viel weiß ich. Eigentlich ist das doch das Looker.
Ach so, Looker. Ja, Looker kenne ich wiederum. Ja, doch.
Ich meine, das ist Looker.
Ja, ich dachte, Looker Studio Pro wäre tatsächlich eine aufgebohrte Version vom Looker Studio. Looker kenne ich wiederum. Und klar kann man da viel bauen. Wenn man es einsetzt, kann man da vielleicht auch sein Alerting bauen. Wenn ich eh schon Geld für Looker ausgebe, dann kann ich das da wahrscheinlich auch bauen.
Aber es sind doch nur $8 pro Person, die im Unternehmen arbeitet, glaube ich, oder so.
Weiß ich nicht.
Ja.
Kann ich nicht sagen. So. Und dann haben wir etwas, was wir überspringen können. Fast. Weil wir in den Shownotes einen Link haben zum Thema Tech-Gateway oder Server-Side oder normales Standard-Tracking.
Genau, machen wir für dich bald in der zweiten Folge des Monats, in dem Ding des Monats.
Das
nur als Teaser.
Lösen wir unser Versprechen mal auf.
Ja, und jetzt wollte uns Markus erklären, wie jetzt eigentlich wirklich Hyper-Hyper-Hyper-Lock-Lock geht.
Hyper-Hyper-Lock-Lock-Lock-Plus-Plus-Plus. Ja, nee, also was soll ich sagen? Also am Ende des Tages ist es ein Artikel, der aufklärt, wie dieser Algorithmus überhaupt funktioniert. Und der basiert am Ende des Tages auf einem Hash-Wert, der gebildet wird. Und das auch noch viel, viel schlauer. Aber im Prinzip geht es dabei, die Wahrscheinlichkeit zu nehmen, wie oft, also wenn ich einen Hash-Wert habe, der nur aus Einsen und Nullen besteht, dann nehme ich mir die Anzahl der hintereinander kommenden Nullen. Und das wäre dann bei dem Münzwurf zum Beispiel genauso wahrscheinlich, dass ich so viele hintereinander führende Nullen habe, wie dass ich, weiß ich nicht, 13 Mal hintereinander nur Kopf werfe, wenn ich jetzt eine Münze werfe. So, und anhand der längsten Reihe, die ich da finde, kann ich relativ gut berechnen, bleiben wir bei den Münzwürfen, wenn ich jetzt 5-mal hintereinander irgendwie Kopf habe, dann kann ich berechnen, wie oft ich im Durchschnitt werfen muss, damit ich so eine Reihe tatsächlich mal hinkriege. Und das ist wiederum viel einfacher, als einzelne IDs in einer großen Datenbank zu zählen. Und so funktioniert im Prinzip Hyper-Lock-Lock. Und dieser Beitrag erklärt das eigentlich ganz unwissenschaftlich und gut nachvollziehbar. Und jetzt habe sogar ich das mal kapiert und deswegen wollte ich den teilen.
Genau, und es benutzen viele Analytics-Tools, benutzen halt Hyper-Lock-Lock, Plus oder Hyper irgendwas, um die Zahlen von den Nutzern anzuzeigen oder von Sessions oder so, einfach weil das System ist, was schnell ist und billig und nicht so viel kostet und immer noch genau genug ist.
Genau, also die Fehlerrate wird dann ja auch da beschrieben und die ist ja tatsächlich sehr akzeptabel. Ich habe bisher auch immer, wenn mir irgendwas unlogisch vorkam, habe ich immer gesagt, ja, da hat sich jetzt hier Hyper-Lock-Lock irgendwie verzählt oder so. Aber wenn man mal weiß, was dahinter steckt, dann kann man das auch nicht mehr einfach so abtun und sagen, diese Zahl ist ja eh geschätzt, deswegen glaube ich dir nicht. Wenn du nachzählst, wirst du auf eine sehr, sehr ähnliche Zahl kommen. Mathematisch nachweisbar. So. Hat mir auch etwas mehr Vertrauen in das Verfahren gegeben, muss ich gestehen. Soho. Und wie kommen wir jetzt raus? Also ich hatte hier, da könnten wir jetzt eigentlich eine ganze Folge drüber reden. Ich glaube, wir sagen einfach, wir haben hier einen Ausschnitt einer Serie, die sich sehr umfangreich mit lauter Fragen rund um Attribution auseinandersetzt. Dieser Teil hat sich auf die Web-Attribution gestürzt und erklärt da sehr viele Dinge, die für Attribution wichtig sind, also wie wird da mit Parametern, OTM-Parametern und sonstigen Geschichten, Click-IDs und so umgegangen. Ich teile nicht alles, was da drin steht und es ist jetzt auch nichts, wo es darum geht, sich eine Attribution unbedingt für Google Analytics 4 selber zu bauen oder so. Aber die Idee dahinter, sich mit jedem Event selber Attributionsinformationen zu senden auf die eine oder andere Art und Weise, ist jetzt auch nicht völlig neu und wird auch durchaus praktiziert. Das alles wird hier so ein bisschen so beschrieben, als wäre das die einzige Möglichkeit, Attribution zu lösen. Das finde ich so ein bisschen falsch. Und unten sind auch so ein paar Aussagen, wo ich sage, ja, das würde ich so nicht unterschreiben. Aber alles in allem ist es, glaube ich, ein nützliches Gesamtwerk zum Verständnis, wenn man sich noch nie darum bemüht hat, wie Attribution überhaupt läuft, wie das Ganze hier so abläuft. Und damit soll es, glaube ich, hier als Vorstellung in unseren Fundstücken gereicht haben, weil sonst zerreden wir es jetzt hier absatzweise und das ist, glaube ich, nicht erforderlich.
Link gibt es in den Shownotes unter teilfrequenz.de bei uns unter dem neuesten Beitrag zur Folge 155.
So sieht es nämlich
aus. Service-Hinweis Ende.
So ein bisschen was ändern. Sehr schön. Dann habe ich es gibt einen neuen Podcast, den ich noch nicht gehört und oder gesehen habe. Es scheint ein Videopodcast, also ein YouTube-Podcast zu sein.
Ein
Vodcast, Entschuldigung, genau.
Glaube ich, ja. Glaube ich, oder?
Darauf jetzt ein Vodcast. Ja, doch, den Begriff gab es schon mal. Und habe ich noch nicht geguckt, aber wenn wir da sehen, dass es die neue Google Analytics Growth Engine als Titel zu sehen gibt, dann muss man sich die halbe Stunde vielleicht mal geben. Mir ist das Ding jetzt wirklich gerade erst in die Hände gefallen, kurz vor Aufnahme, deswegen hatte ich keine Möglichkeit. Und ich habe es mir auch noch nicht zusammenfassen lassen.
Wie viele Folgen wird es davon geben, was glaubst du?
Es kommen ja immer wieder mal so Dinger raus, die es auf 4-5 schaffen, bevor die einschlafen.
Das ist ja für mich noch kein Podcast, 4-5.
Nee, aber würde ich ja auch vermuten. Ne?
Also. Okay, ja, okay, gut, also.
So, dann habe ich bei der lieben Michaela noch in der Analytics-Kiste einen Beitrag gefunden zum Thema, was steht in so einem Collect eigentlich drin? Unterschiedlich dicht bei den einzelnen Parametern. Wir haben auch schon ein oder zwei andere Dinge im Laufe der letzten Monate irgendwie hier angepriesen, wo man sich über die Parameter schlau machen kann. Das Wichtigste steht, glaube ich, am Ende. Das Ding ist ständig im Fluss. Andauernd kommen neue Parameter hinzu und nicht jeder weiß, wofür es gut ist. Wer sich mit diesem Collect auseinandersetzen will, kann das hier mehr in Prosaform tun, weil die anderen Dinge eher so Nachschlagewerke waren, die wir da weitergegeben haben. Am Ende des Tages finde ich es aber sowieso, außer für wenige Parameter in Ausnahmefällen, müßig, sich mit deren Gestaltung auseinanderzusetzen. Im Detail, muss ich gestehen. Der ganze Consent-Kram da mal drauf zu gucken, ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber jeden Parameter verstehen zu wollen, ist schon fast eine Übung, mit der man sich ganz tags beschäftigen kann. Und wenn man dann fertig ist, kannst du es nächste Woche neu machen, wenn wieder irgendwas anderes dazugekommen ist.
Ja, und um einen Loop zu schlagen zu den Google ist toll und hat Dokumentation bereitgestellt, nicht alle Parameter sind dokumentiert in dem Collect von Google.
Nee.
Könnten sie auch mal machen, finde ich ganz gut.
Ja, ist ja aber auch nicht deren Pflicht. Ne? Also wer hat sein Request-Format schon parameterweise dokumentiert? Also Google könnte da mal einem guten Beispiel vorangehen, aber kennst du so eine Dokumentation von, Herrgott, irgendwem, TikTok, Meta, weiß der Geier, Outbrain? Nein, oder?
Aber Google Analytics ist ein Kaufprodukt. Du kannst ja auch die als Lizenz kaufen. Das finde ich schon ein Unterschied. Ist dann trotzdem nicht dokumentiert. Das.
Ja. Na gut, dafür gibt es dann
also ich finde, das ist schon
solche Blogposts, die versuchen, die Lücke zu schließen.
Ja, okay.
So. Dann so ein ähnliches Ding, was man eben als Referenz durchaus verwenden kann. Etwas, wo man sich wünschen würde, Google hätte es gebaut. Der Justus von OwnTech hat einen Dokumentationsbereich geschaffen, wo zum Beispiel diese typischen GA4-Events so aufbereitet sind, dass man es tatsächlich einem Entwickler schicken kann, statt irgendwie immer nur den Hinweis aus der Hilfe und dazu eine eigene Mail. Also ich könnte mir denken, dass das beim nächsten Mal, wenn irgendwer irgendwo was implementieren soll, ich ihm das schicke.
Aber da gibt es doch die Entwickler-Doku für die Tags. Es gibt ja die Hilfeseiten für Google Analytics und dann gibt es ja die Entwicklerseite.
Genau, es gibt diese Referenz, es gibt diese Hilfe. Ja. So in allem ist aber zum Beispiel, dann ist dann einmal das Items-Ding irgendwie vollumfänglich erklärt, aber nirgendwo wird einem gesagt, was man wirklich braucht und was man nicht braucht. Das sind Sachen, die finde ich hier etwas menschenfreundlicher. Also die Referenz an sich leitet dazu an, irgendwelche Sachen zu implementieren, die am Ende des Tages gar nicht gebraucht werden und schafft Probleme, die keiner hat, weil die dann nachher sagen, wir schaffen es nicht, hier die Category 5 irgendwie mit einem vernünftigen Wert zu befüllen oder sonst irgendwas. Also es braucht immer Prosa nebenher. Ich habe da so E-Mail-Templates bisher verwendet und würde jetzt mich trauen, das nächste Mal einfach da auf diese Dokumentation zu verweisen. Vielleicht ihr ja auch. Und der nächste Link, den ich dann auch reingepackt habe, ist das Command-Line-Interface für Google Tag Manager Container. Hat Justus wahrscheinlich auch von der KI seines Vertrauens schreiben lassen, aber der Hintergrund, den kann ich nachvollziehen. Man geht ja wieder weg vom MCP-Server. MCP-Server ist ja so gestern und für alles baut man sich jetzt Command-Line-Interfaces. Ich könnte mir denken, dass das gepromptete Tag-Management über so ein Command-Line-Interface tatsächlich besser zu steuern ist als über einen MCP-Server, weil ich da selber mehr oder weniger sage, welches Kommando dann da irgendwie genutzt werden soll, um was zu tun. Habe ich aber selber noch keine Erfahrung mitgemacht. Könnte mir aber denken, dass das für den einen oder anderen jetzt genau zur richtigen Zeit kommt, weil der da gerade rumbastelt. Wenn das so ist, könnt ihr euch diese GTM Command Line Interface Geschichte ja mal anschauen. Und damit sind wir tatsächlich durch. Ich habe noch einen.
Ja, du hast noch einen Tipp des Monats.
Ich habe noch einen kurzen Tipp des Monats. Ich denke, da kommt noch mehr. Es geht um ein Cookie-Plugin. Es gibt schon jede Menge Cookie-Plugins. Aber da das hier
ich
vom.
Ich habe schon genug Cookies.
Ja, und da das hier vom Nikolas von Piano ist, habe ich mir gedacht, der weiß schon, was er tut. Habe mir das mal installiert, habe mir das angeschaut. Eine Sache, die mit Sicherheit nicht verkehrt ist, für mich persönlich gerade jetzt nicht, aber für viele andere könnte ich mir das denken, dass Cookies da so ein bisschen in Kategorien gesteckt werden. Also wo man weiß, das ist eins, was zu Analytics gehört, dann wird das da wenigstens mal irgendwie da reingeschrieben.
Mhm. Wenn's klappt.
Ich könnte mir denken, dass dieses Dashboard einfach noch 3 oder 4 Updates bekommt und dann noch hilfreicher wird. Ich habe mich entschieden, das einfach mal drin zu lassen bei mir und ich werde mal beobachten, wie sich das entwickelt. Deswegen habe ich es zum Tipp des Monats gemacht. So, du hast uns einen Podcast-Tipp schon angekündigt. Den lösen wir dann auch ein und packen den auch in die Shownotes. Lennysnewsletter.com.
Mhm.
Alles klar.
Boris war vor kurzem da und hat da eine Stunde lang erzählt über, was passiert denn nach dem Coden eigentlich mit uns.
Ja. Gut, und dann müssen wir es auch nicht unnötig in Länge treiben. Termine ist nichts Neues. Der UMT-Summit steht direkt vor der Tür. Der ist mehr oder weniger dann schon, je nachdem, wann ihr es hört.
Gleich.
Ja, schon gleich. So, SEA Camp, AI Camp, hatten wir alles schon gesagt. Damit würde ich sagen, gerne weiterhin Kommentare schreiben. Nicht nur der Tom, aber der darf weiter fleißig schreiben. Schöne Grüße.
Danke, Tom.
Und bewertet uns, ach, das sagen wir einfach gar nicht mehr. Aber für die Dinge, die nicht in ein Kommentarfeld passen, bleibt weiterhin die Adresse aus vertrauenspodcast@analytrix.de. Da könnt ihr uns auch per E-Mail erreichen. Damit danke ich für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. War wieder AI-lastig, aber ich hoffe, wir haben es hingekriegt. Und die Realität ist leider auch im Moment sehr AI-lastig, also können wir nicht einfach das Thema aussparen und so tun, als gäbe es das nicht, finde ich. So, das zur Rechtfertigung. Ich sag mal tschüss.
Jupp, bis dann. Ciao.